Licht. Licht auf der Erde, Licht im Leben, im Glauben. Und wir machen heute einen Spaziergang durch Lichtstellen im Alten und Neuen Testament. Licht, das ihr hoffentlich genug in diesem Jahr in euch aufnehmen konntet, genießen konntet, es da war für euch in diesem langen Sommer und euch gut getan hat. Und wenn ich über diese Lichtstellen rede dann und predige, nicht im Sinne einer systematischen Aufdröselung von Anfang bis Ende, das weniger, sondern einfach anhand einiger Lichtstellen und Gedanken dazu. Berührt hat mich dieses Wort Licht, weil es unter anderem auch immer wieder in den Lebensberichten von Menschen vorkommt, die Jesus Christus finden, die zu Gott kommen. Und immer wieder kommt dort dieser Bereich von Licht vor. Wärme, Licht, Freundlichkeit, Helle. Oder so wie es auch in meinem Leben war, dieses Lichtkreuz, das man auch oft dargestellt findet, das leere Kreuz, von Licht umstrahlt. Und tatsächlich habe ich bei meiner Bekehrung dieses Kreuz des Lichts gesehen und eine Gestalt, die auf mich zukam und mir sagte, willst du nicht dein Leben in meine Hand geben? Und ich dachte erst, okay, das ist sehr individuell. Inzwischen weiß ich, dass das nicht stimmt, sondern dass das immer wieder vorkommt. Gerade in den Berichten von Menschen. Jetzt kann man überlegen, ob das einfach auch an Vorprägung liegt. Natürlich, wie man so ein Kreuz schon mal wahrgenommen hat, gesehen hat oder wie auch immer. Aber es kommt immer wieder vor und es ist durchaus biblisch. Saulus, der dann den Namen Paulus weiterhin trägt, nicht weil er seinen Namen geändert hat, sondern einfach weil das sein jüdisch-hebräischer Name war und das andere sein griechischer oder römischer. Von ihm wird in Apostelgeschichte 9, Vers 3 gesagt, dass er Gott begegnet, er fällt vom Pferd und ein helles Licht umstrahlt ihn und er hört die Stimme Gottes, beziehungsweise genau die Stimme von Jesus, der sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Licht kommt immer wieder vor und auch in der Bibel hat es eine zentrale Bedeutung. Das merken wir auch daran, dass das Wort Licht, wie auch heute in vielen Liedern vorkommt. Licht dieser Welt, Vater des Lichts. Herr, das Licht deiner Liebe leuchtet auf, my lighthouse. Oder auch bei von guten Mächten wunderbar geborgen heißt es in der letzten Strophe, wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Licht bricht durch in die Dunkelheit. Licht, das kommt ganz am Anfang der Bibel vor, in den ersten drei Versen, in dem es heißt, 1. Mose 1, Abvers 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Erde und der Geist Gottes schwebte auf den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Mir ist heute aufgefallen, dass man darüber auch eine wunderbare Predigt über den Heiligen Geist halten könnte. Denn vor dem Licht war dieser Heilige Geist da, der über dieser Erde schwebte. Und dieser Heilige Geist ist vom Anfang an der Bibel bis zum Ende hin die Kraft Gottes, die neues Leben schafft. Das vergisst man oft, weil diese Betonung von Vater, Sohn und Geist, die richtig ist, Vater und Sohn, oft diesen Heiligen Geist in den Hintergrund hält. Aber von Anfang an bezeugt die Bibel, wenn in unserem Leben und auf dieser Erde etwas Neues geschieht, wenn Leben sich verändert, dann ist der Heilige Geist am Wirken. Und nichts geschieht ohne diesen Heiligen Geist in unserem Leben. Und da, wo wir diesen Heiligen Geist aussparen, da sperren wir die Lebenskraft Gottes aus und sein verwandelndes Handeln an uns. Also bei allen Fragwürdigen, das immer wieder fragwürdig ist, manchmal auch im religiösen Bereich, aber der Teufel verdreht einfach alles Gute und versucht es schlecht zu machen und überdreht es. So ist es halt. Aber Gottes Heiliger Geist, ohne den geht in unserem Leben und in dieser Welt gar nichts. Aber das ist nicht mein Predigtthema, sondern Licht. Licht. Ganz am Anfang 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Licht ist das erste Schöpfungswerk Gottes, das da ist auf der Erde, vor allem anderen. Und Psalm 33, 9, Jesaja 45, Vers 7, 2. Chronik 4, 6. Sie alle nehmen dieses Lichtthema auf, dass Gott dieses Licht geschaffen hat. Licht auf der Erde als Lebensgrundlage. Für alles, was kommen soll, schafft Gott Licht. Alles Leben beruht auf Licht. Ohne Licht kein Leben, keine Grundlage für die Photosynthese der Pflanzen und extrem wichtig für uns Menschen. Unsere Psyche leidet, wenn wir kein Licht haben. Und Licht ist für uns absolut wichtig in der Orientierung. Wir sind Lichtmenschen. Das liegt auch daran, dass unsere Augen natürlich so funktionieren, dass wir nur im Hellen gut sehen. Und damit ist alles Finstere gefährlich und lebensfeindlich. Die Bibel trägt all dem Rechnung, dass Licht die Lebensgrundlage ist, die wissenschaftlich schon lange belegt ist, indem sie eben auch dieses Licht am Anfang setzt. Licht auf der Erde, das ist Licht des Lebens, das ist Licht des Glaubens und hat auch diese Bedeutung. Aktive Lebensgestaltung findet im Licht statt. Im Licht wird Neues geschaffen und im Licht wird Ungeordnetes geordnet. Kleiner Sprung schon mal. Jesus sagt im Johannesevangelium nach Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass der Sohn Gottes das Licht ist. Und wer glauben will, der sucht das Licht. Gott und Jesus richten nicht diese Welt. Aber wer Gutes sucht, der kommt ins Licht. Und das ist notwendig, damit Ordnung kommt ins eigene Leben. Und die Bibel sagt, so kommt auch Ordnung in diese Welt. Am Anfang war die Erde wüst und leer. Hebräisch Tohu Wabohu. Ein Wortspiel und die Übersetzer Martin Buber und Franz Rosenzweig, die versucht haben, das sehr nahe aus dem Hebräischen ins Deutsche zu bringen, benutzen für Tohu Wabohu die Worte Irrsal und Wirrsal. Beide nicht mehr sehr gebräuchlich, diese Worte, Irrsal und Wirrsal, aber Irr und Wirr, das ist uns durchaus geläufig und heißt, hier passt nichts, hier stimmt nichts. Licht kommt, um Irrsal und Wirrsal zu beenden, Finsternis zu beenden, damit wir sehen können. Und so heißt es dann auch im 1. Mose 1,4, und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht, und es wurde Abend, es wurde Morgen, ein neuer Tag. Alles, was dann beschrieben wird in der Bibel, alles, was sich ordnet, alles, was zurechtkommt, geschieht am Tag und nicht in der Nacht. Und damit haben wir dieses Strukturelement, das sich durch die ganze Bibel zieht, von Licht und Finsternis. Was sich ordnet, was dem Leben dient, geschieht im Licht. Was lebensfeindlich ist und zerstörerisch, ist in der Finsternis. Die Sonne wird erst später erscheinen als Schöpfungswerk. Und das hat seinen guten Grund. Denn es macht deutlich, dass nicht die Sonne die eigentliche Lichtquelle und der Lebensspender ist. so wie es in vielen Kulturen verehrt wird. Sie ist, wie später der Mensch, geschaffen. Geschöpf. Und damit bringt die Bibel eins zum Ausdruck, gerade in ihrem Umfeld, das damals schon so stark war und die Sonne oft verehrt hat. Nein, nicht die Sonne ist unser Gott, sondern Gott selbst ist Lebensspender. Durch ihn entsteht und ordnet sich alles. Und übrigens, durch ihn ist Leben auch dadurch der Vergänglichkeit schon entnommen. Denn alles, was geschaffen ist, ist vergänglich. Auch die Sonne wird einmal vergehen, auch wenn wir noch Millionen von Jahren davor uns haben. Aber aus dieser Vergänglichkeit ist alles Geschaffene herausgenommen, wenn Gott selbst der Lebensspender ist. Hier haben wir ganz am Anfang schon Ewigkeit. Die ist und die bleibt. Und auf die sich die Bibel bezieht. Und das ist die Basis für Worte, die erst viel später in der Offenbarung niedergelegt wurden durch Johannes. Am Ende braucht es keine Sonne mehr, denn Gott selbst ist das Licht der Menschen. Sie werden in Ewigkeit sein. Und so bezeugen diese ersten Verse der Bibel, wie schon gesagt, die Ewigkeit. Noch bevor Jesus vom ewigen Leben spricht, wird es hier deutlich. Und ich finde es faszinierend, diese Gedanken zu denken, weil wir sie so oft überlesen, weil sie überhaupt nicht in unseren Kopf kommen, wenn wir sie sehen. Licht von Gott bedeutet Ewigkeit. Und Licht im Glauben bedeutet, dass das Leben nicht seinen Ursprung und sein Ziel in der Sonne eben hat, eben nicht evolutionistisch ist, im Sinne aus sich selbst heraus entstanden, sondern von Gott herkommt. Licht, Leben ist uns und der Erde von Gott gegeben. Und wir als Menschen stehen in der Verantwortlichkeit vor Gott, bebauen und bewahren sie, was durch das Licht Gottes entstanden ist. Und auch unser Leben kann eben nur gelingen durch das Licht, das von Gott kommt und der selbst das Licht ist. Vater des Lichts, du änderst dich nicht. Bist immer derselbe. Der Psalm 104, Vers 2 sagt, Licht ist das Kleid Gottes. Jesaja 2, Vers 5, lasst uns leben im Licht des Herrn. Und Jesaja 60, 19 und Offenbarung 22, 5, die Sonne ist nicht mehr nötig als Lichtquelle, denn Gott wird das Licht sein für die Menschen. Zusammengefasst, wo Gott ist, ist Licht und Leben, da ist Orientierung, da ist gute Ordnung. Und da ist auch seine Gegenwart da. Wo Gott ist, ist das Licht und da ist seine Gegenwart. Es gibt noch einige Stellen im Alten Testament, die von diesem Licht sprechen. Manchmal befremdlich für uns, aber die nochmal deutlich machen, wo Leben ist und wo man Leben verliert. Exemplarisch dargestellt, am zweiten Buch Mose 10, Vers 23 geht's los. Der Streit mit den Göttern Ägyptens oder dem Gott Ägyptens, dargestellt im Pharao, personalisiert in ihm. Und dort finden wir diese Stelle, dass es eine Dunkelheit in Ägypten gibt. Und ganz Ägypten ist es dunkel und bei Israel, dem Volk Gottes, ist Licht, weil Gott bei ihnen ist. Und später wird gesagt, dass Gott vor ihnen hergeht, am Tag in einer Wolkensäule und in der Nacht, wo eigentlich keine Orientierung ist, wo alles gefährlich ist, wo alles finster ist, da geht Gott in einer Feuersäule vor ihnen her. Gott gibt Licht in der Dunkelheit. Gottes Licht ist bei denen, die zu ihm gehören. 2. Mose 34, 35 wird beschrieben, wie Mose im Zelt der Begegnung ist. Wisst ihr, was das Zelt der Begegnung ist? Es ist die Stiftshütte, die später zum Tempel wird. Das Zelt der Begegnung. Und damit wird eins deutlich gleich vom Anfang an. Tempel war nie der Ort, der bis absolut nur besonderen Heiligkeit Gottes, des absolut nur Herausgehobenen, sondern es war der Ort, an dem ganz konzentriert man Gott begegnet, man mit ihm unterwegs ist. Es zeigt, dass Gott sich für uns interessiert. Und Mose hatte ein strahlendes Angesicht, wenn er aus diesem Zelt kam, so dass er eine Decke über seinen Kopf deckte. Bei Jesus heißt es später auf dem Berg der Verklärung, er wurde verklärt vor ihren Augen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Licht. Engelserscheinungen, Lichtgestalten, die da geschrieben werden, die Psalmen, die das deutlich machen. Und Gott sein Licht gibt. Warum dieses Licht so betont? Und wie gehen wir mit diesen Aussagen um? Wie bewusst ist uns diese symbolische Bedeutung, aber auch diese Gottesbedeutung von Licht und Finsternis? Ich merke immer wieder, ich muss drüber nachdenken. Wie oft bewege ich mich in so einem Graubereich in dieser Welt, statt mich in dieses Licht Gottes zu begeben? Die Psalmbeter sind voll Lob über das Licht Gottes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Woher kommt Furcht? Aus der Finsternis. Die Finsternis, die nach einem greift. Daher kommt Furcht. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Psalm 4, Vers 7. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Und das natürlich kommt wieder vor im Gottesdienstsegen, 4. Mose 6, 25. Der Herr lässt leuchten sein Angesicht über dir. Psalm 43, 3. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sehr spannend. Wahrheit, was ist das eigentlich? Was ist Wahrheit? Wahrheit kann äußerst flexibel sein. Je nachdem, wie man sie wahrnimmt, das weiß man inzwischen. Wahrheit kann sehr subjektiv sein. Wahrheit kann missbraucht werden. So wird Jesus vor Pilatus geführt. Und als Jesus sagt, Wahrheit, dieses Wort, fragt Pilatus, was ist Wahrheit? Und er weiß genau, warum sie Jesus ihm ausgeliefert haben. Und dass er nicht die Wahrheit von den Religionsführern über Jesus erfahren hat. Er weiß es genau. Was ist Wahrheit? Wahrheit bei Jesus und bei Gott heißt, es wird etwas offenbar, was verborgen ist. Klarheit bei aller Unsicherheit. Geistliche Bedeutung hat das, diese Wahrheit. Und es hat Lebensbedeutung, in dieser Wahrheit zu sein. Es wird offenbar. Gelingendes Leben geschieht durch die Ausrichtung auf Gottes Wort, das Licht schafft. Und Gottes Wort ist Licht. Orientierung und Leitung für das Leben. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Lebenslang wahrscheinlich wird es so sein, dass mich meine gute Frau daran erinnern wird, wenn ich sage, ich will ein Licht auf meinem Weg, dass sie sagt, sei zufrieden mit dem Licht, das deinen Fuß ausleuchtet. Dann kommst du immerhin den nächsten Schritt weiter. Schau nicht so weit. Wo Gott spricht, ja, da bekommen wir Orientierung, Ordnung, Wegweisung. Und wer sich diesem Licht ausliefert, der bekommt Orientierung. Und wer sich diesem Licht verweigert, der findet auch keine Ordnung und kein Zurechtkommen auf Dauer. Im Licht Gottes ordnen sich die Dinge. Und oft ganz anders, als wir denken, weil Gottes Wege weit über unseren Wegen sind, weil sein Verstehen drüber ist. Und darum ist es gut, sich diesem Licht Gottes auszuliefern, und das braucht Vertrauen. Vertrauen, dass er die Wege führt. Aber sein Anliegen ist es, genau dieses Licht in die Welt zu bringen und in unser Leben. Es ist die Grundlage für den Glauben an Jesus Christus. Das Alte Testament spricht vom Licht. Das Neue nimmt es auf in Johannes 1, Vers 1 und folgende. Am Anfang war Gott und alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geworden. Von ihm kam alles Leben und sein Leben war das Licht aller Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und das Wort wurde Mensch und lebte unter uns und wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, wie sie Gott seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes vergebende Liebe und Treue zu uns gekommen. In ihm sind vergebende Liebe und Treue Gottes zu uns gekommen. Durch das Licht Gottes. Wenn diese Welt Frieden sucht, wenn sie Liebe sucht, wenn sie Treue sucht, dann findet sie das, sagt die Bibel, nicht ohne die Vergebung Gottes und sein Licht. Nur durch ihn fängt der Friede in unseren Herzen an. Nur durch ihn und das Vertrauen, dass sein Wort wahr ist, dass er zu uns spricht, ordnet sich unser Leben. Bin ich bereit, Gottes Wort zu vertrauen? Als Pastor erlebe ich immer wieder Diskussionen drüber. Was ist denn nun Wort Gottes und was ist Zeitgeschichte? Und was ist Wort Gottes in der Zeitgeschichte, das man heute auch anders verstehen kann? Das sind wertvolle Fragen und ich lasse mich da gern drauf ein. Und ja, ich bin an manchen Stellen tatsächlich der Meinung, da gibt es zeitgeschichtliche Hinweise. Dass die Frau ein Kopftuch tragen soll, ist für mich ein eindeutig zeitgeschichtlicher Hinweis aus der damaligen Zeit heraus. Sehr weise, sehr richtig, aber kein Gesetz für alle Zeiten. Aber ich bekenne euch auch, dass es noch nie einer Frau geschadet hat, ein Kopftuch zu tragen. Ich erlebe eigentlich durch mein Leben hindurch in Gespräch mit Menschen, dass eher so, dass da, wo Menschen bereit sind zu sagen, okay, wenn das da so steht, nehme ich das. Und wenn sie das mit ehrlichem Herzen tun, Mann und Frau und alle, dann geschehen in der Regel in diesem Leben mehr Wunder Gottes als in den Leben von den Menschen, die jedes Wort 10-mal umdrehen und fragen, wie ist es denn zu verstehen? Das ist ein persönliches Bekenntnis, das ich euch hier sage. Weil ich glaube, dass Gott Vertrauen segnet. Dass Gott die Sehnsucht nach Ordnung und nach seinem Licht segnet. Und dass er da unterwegs ist. Gottes Wort tut gut und segnet uns. Und in Jesus kommt das Licht in die Welt. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gottes Licht ist Leben. In Jesus wird es aufgenommen. Er wird Licht. In der Begegnung mit ihm und mit Gott, mit seinem Heiligen Geist, treten wir in das Licht Gottes. Und am intensivsten geschieht das immer dann, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir ihn loben, wenn wir ihn preisen. Und deswegen finde ich Gebetszeiten und Anbetung Gottes und Gebet als das Wichtigste, was in unserem Leben geschehen kann. Ich meine damit nicht irgendwelche bestimmte Formen. Beten bedeutet nicht zwangsläufig Stillsitzen, Kontemplation. Wenn wir mit guten Freunden zusammen sind, tun wir das ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Wir sitzen und reden, konzentriert hören wir zu. Wir gehen gemeinsam spazieren. Wir singen vielleicht miteinander. Und manchmal sind wir einfach da, um unsere Zeit miteinander zu teilen. So ist das auch im Gebet. Es ist vielfältig. Ja, Konzentration und zur Ruhe kommen brauchen wir dringend. Konzentriert atmen als Verinnerlichung, wahrnehmen, was in uns passiert, das brauchen wir oft und das ist allgemein gut in der Spiritualität. Aber es gibt eben auch alle anderen Bereiche, die der Emotionen. Es gibt das Weinen, das Schluchzen in der Bibel. Es gibt das sich laut freuen. Es gibt das Tanzen. Gebet umfasst unseren ganzen Menschen und auch emotional alles, was bei uns da ist. Und es ist gut, Gott als dem höchsten Herrn der Herren, seiner Heiligkeit die Ehre zu geben und niederfallen zu vor ihm. Aber das kriegen wir auch schon nicht mehr hin. In der Regel, jedenfalls, hat sich bei uns allgemein dieses Sitzen eingebürgert. Und das ist eine Konvention. Gut, so machen wir das gemeinsam. Aber nein, das ist nicht die biblische Form, die es nur allein gibt. Oder die beste Form. Ganz bestimmt nicht. Und es mag verwirrend sein, wenn in einer Gemeinde Menschen sitzen beim Beten, manche aufstehen, wenn irgendwo, und das wurde auch als seltsam empfunden, irgendwo beim Lobpreis getanzt wurde. Aber bitte denn, warum nicht? Die Bibel kennt das Tanzen vor Gott. Sie kennt die Anbetung. Sie kennt das Niederfallen. Sie kennt das flach sich auf den Boden legen. Sie kennt das Stehen. Sie kennt das Hände erheben. Und da, wo wir das miteinander tun und vielleicht uns mehr sicherer sind, dass wir jetzt nicht für verrückt erklärt werden, weil außen alle Leute zuschauen und gucken, was passiert denn hier, da darf das doch geschehen, oder? Und ich glaube, da darf unsere Form vielfältig werden, auch im Gottesdienst. Und manchmal, wie heute, geht es nicht. Ich will mich vor dir beugen. Ich will niederknien vor dir. Wir haben so viel Platz hier. Wir haben so viel Platz. Und selbst wenn hier Gäste sind, werden sie merken, dass hier Menschen das, was sie singen, verwirklichen in ihrem Leben. Ich möchte euch dazu ermutigen, in dieser Begegnung mit Gott in sein Licht zu kommen. Denn wenn du im Licht Gottes bist, dann geschieht was mit dir. Gott offenbart etwas mit dir. Und diese Offenbarung schafft sich Raum. Und vielleicht erfasst dich tiefe Freude, ein Jubeln. Und dann darf man dieses Jubeln an dir sehen. Dann darfst du das auch ausdrücken. Vielleicht erfasst dich Traurigkeit. Und dann darfst du weinen. Vielleicht erfasst dich Hoffnungslosigkeit. Weil du all das siehst, was war und weißt nicht, wie geht's weiter. Du darfst zu jemand hingehen, mitten im Lobpreis, und sagen, kannst du für mich beten? Das funktioniert nicht nur, wenn der Pastor es von vorne macht. Funktioniert bei jedem von euch. Sonst würde ich heute nicht hier stehen und predigen. Dass ich predigen kann, habe ich dem einfachen Gebet von Gemeindegliedern zu verdanken. Denn in der Regel, wenn ich angefangen habe zu predigen, ganz am Anfang, hat man meine Halsschlagader bis in die hinterste Reihe schlagen sehen. Und der Kopf war hochrot. Bis eines Tages bei einem Seelsorgewochenende, zu dem ich eigentlich wegen meiner Frau gegangen bin, ich war da schon mal, und dachte, ist gut für dich. Ich passe auf die Kinder auf und du gehst hin. Waren unsere Kinder brav und die holten mich einfach mit auf den heißen Stuhl und gesagt, Ralf, für was dürfen wir beten? Einfache Gemeindeglieder, denen man gesagt hat, ihr seid im Gebetsteam, betet für die Leute. Und sie waren bereit dazu. Und ich habe es ihnen gesagt, sie haben für mich gebetet und für eine Sekunde an war es weg. Bestimmte Aufregung ist immer noch da. Ich will euch dazu ermutigen, in dieses Licht zu kommen. Und es ist gut, in dieses Licht zu kommen. Und es ist gut, Licht zu sein. Mach dich auf und werde Licht, die letzte Stelle. Mach dich auf und werde Licht, heißt es in Jesaja 60,1. Steh auf, Jerusalem, und leuchte, denn das Licht ist gekommen, das deine Finsternis erleuchtet, und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir wie die Sonne. Es gibt diese Momente, in denen wir selber Licht sein dürfen, weil Gottes Herrlichkeit uns umfasst. Ich bin in meinem Leben dankbar für Lichtträger, die mich ermutigt haben, die mit mir unterwegs waren, die segnend ihre Hände über mich gehalten haben. Ich bin dankbar für Lichtmenschen, die man gar nicht unbedingt christlich zuordnen würde, wie zum Beispiel meinen Schmerztherapeuten, den ich zu jeder Zeit anrufen darf und sagen kann, ich brauche einen Termin. Und der mir gesagt hat, Herr Gottwald, kommen Sie, wann immer Sie es brauchen. Und es ist ein unglaublich entlastender Satz für mich in meiner Lebenssituation. Lichtmenschen, und vielleicht habt ihr Lichtmenschen erlebt, die euch ermutigen, die euch tragen, die an eurer Seite waren. Das können Christen sein, aber das können auch Menschen sein, bei denen man es gar nicht erwartet. Matthäus 25 spricht von Menschen, die bereit sind, anderen einen Becher Wasser zu geben, zu ermutigen, zu besuchen, für sie da zu sein, sie zu kleiden. Lichtmenschen. Und das Herz Gottes ist offen für sie. Licht strahlt aus. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie Gott seine Hand auf mich legt und sagt, du hast Lichtmenschen erlebt. Jetzt ist Zeit, selber Licht zu sein. Gott handelt. Und ich möchte euch ermutigen, sucht Lichtmenschen in eurem Leben. Und seid Licht für andere. Denn indem ihr das Licht Gottes teilt, das auf euch ausstrahlt, merkt ihr, wie Gott handelt in dieser Welt. Amen.